Eskalier gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Tachi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich Eskalier gleich Podcasts. Und ich möchte direkt anfangen. Guck mal, ob du folgende Situation und folgende Emotionen von dir selber kennst. Also, folgende Situation. Du kommst in eine Klasse oder in eine Gruppe, hast einen Arbeitsauftrag vorher gestellt und siehst dann, wie eine Schülerin oder ein Schüler nicht anfängt zu arbeiten, nicht mitschreibt. Und vielleicht ist dann der erste Gedanke, boah, nicht schon wieder, was muss ich denn noch tun, damit der arbeitet? Wieder jemand, der unkonzentriert ist und so weiter. Zweite Situation. Vielleicht hast du Stress, du hast Termindruck, du rennst und kommst auf den letzten Drücker in deiner Klasse an und das Erste, obwohl du megamäßig Gas gegeben hast, was ein Schüler zu dir sagt, ist, oh, sie haben aber lange gebraucht. Und schon fühlen wir uns irgendwie angepiekst und wollen sowas losschießen wie, komm Leute, ich gebe mir hier extra Mühe für euch und das Erste, was ich kriege, ist ein, sie haben aber lange gebraucht. Dritte Situation, du führst ein Konfliktgespräch mit jemandem. Und mitten in diesem Gespräch, wo du das Beste willst, wo du klären möchtest, dreht sich die beteiligte Person einfach weg. Und du denkst, Alto Belli, ey, ein bisschen mehr Respekt bitte. Wir klären hier gerade und so funktionieren Konfliktgespräche nicht. Ich hätte ganz gerne einfach deine Aufmerksamkeit. Das, was hier gerade passiert, hat nichts mit Respekt zu tun. So, wenn du solche Situationen kennst, dann herzlich willkommen zum Ich Eskalier gleich Podcast. Dann ist diese Folge absolut richtig für dich, denn heute geht es um das spannende Thema Wirklichkeitskonstruktion und warum uns ein kleiner Stolperstein in der Kommunikation, in der Deeskalation, in der grundsätzlichen Bearbeitung von Konflikten oftmals zum Verhängnis werden kann. Also heute geht es um Wirklichkeitskonstruktionen. Also auf dieses Thema bin ich aus zwei Gründen gekommen. Erstens, weil ich mich ganz lange über das Thema Wirklichkeitskonstruktion mit Silvia ausgetauscht habe. By the way, an dieser Stelle, liebe Grüße, sie hat voll Bock, wieder in den Podcast zu kommen. Das ist bei uns aber so, wir sind manchmal so busy, dass wir schon wieder denken, ah, wieder keine Podcast-Folge zusammen aufgenommen und ich darf dann hier wieder irgendwie einspringen. Anyway, ist nicht so schlimm. Also, wir haben uns über das Thema Wirklichkeitskonstruktion ausgetauscht, weil es Teil ihres Führungskräfteseminars ist und wir da nochmal ganz, ganz tief in die Thematik eingestiegen sind. Und weil wir da so tief eingestiegen sind, kamen uns ganz, ganz viele Beispiele wieder hoch. Und das ist der zweite Grund, warum ich dieses Thema nochmal anschneiden möchte. Wie wir Wirklichkeitskonstruktionen selber manchmal als kritisch erleben oder wie mit uns irgendwie seltsam umgegangen wird. Und das, was ich jetzt gerade als Beispiel einmal anführen möchte, das soll jetzt kein Bashing gegen irgendwen sein. Ich möchte nur zeigen, dass das einfach Alltag in Pädagogik ist und wir da als Pädagoginnen und Pädagogen die Verantwortung haben, sensibel mit umzugehen. Und zwar wurden mir mal solche Sachen gesagt wie, also wirklich in einem Seminar von Lehrkräften und von Erzieherinnen und Erziehern, von allen Menschen, die in Pädagogik arbeiten. Es gab Einzelne, die mir gesagt haben, also so ein Berufsjugendlicher, immer mit so einem Hoodie, der kann ich ja nicht so richtig ernst nehmen. Oder lass den mal ein paar Jahre älter werden, dann weiß der erstmal, was Konflikte sind. Auch wurde mir sowas gesagt wie, hä, Haltung, Respekt, Beziehungsarbeit? Ich dachte, wir lernen hier, wie wir gegen Kinder und Eltern gewinnen. Und das Allerschärfste, was ich mal gehört habe, war, du bist ja nur Erzieher, was willst du uns Lehrkräften denn hier überhaupt beibringen? Und es gab sogar Schulen, die mich auch heute noch nicht buchen, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht studiert habe. So, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Und bitte nochmal, es geht mir wirklich nur darum, hier einmal beispielhaft aufzuzeigen, was einzelne Menschen, wirklich einzelne, zu mir mal in meiner angehenden Karriere als Krisen- und Konfliktpädagoge in Seminaren gesagt haben. Das bedeutet aber auch, wenn das Einzelne waren, die große Masse von euch da draußen hat ja trotzdem richtig Bock, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das sind auch die, die nach so einem Tag mit Silvia, mit mir, mit Örsch oder Sabine oder wem auch immer da rausgehen und denken, geil, ey, das hat sich ja richtig gelohnt, eben weil da mal jemand aus einer anderen Bubble kommt und uns einfach nichts überstülpen möchte, sondern nur Perspektiven da lässt, wie es anders sein könnte. Und wir bringen ja in unseren Tagesseminaren und Vorträgen einfach auch Strategien mit, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, von denen wir wissen, dass wir sie seit 15, 20 Jahren bei uns in anderen Kontexten leben und sie da Wirkung zeigen. Also macht es doch nur Sinn, sich das einmal anzuhören. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die uns dann sehen, wie, weiß ich, wir sind ja noch relativ jung gegen einige Lehrkräfte, die da draußen rumspuken, die dann sofort Ideen haben, in welche Schublade sie uns packen müssen. Und genau deswegen geht es heute um das Thema Wirklichkeitskonstruktion, was das bedeutet, wo wir aufpassen müssen und all das. Wir fangen mal vorne an. Was bedeutet eigentlich Wirklichkeitskonstruktion? Wirklichkeitskonstruktion bedeutet, dass Menschen ihre Wirklichkeit nicht einfach wahrnehmen, also wie sie objektiv ist, sondern sie individuell konstruieren. Auf Grundlage ihrer Erfahrungen, Werte, Emotionen, Erwartungen, kultureller Hintergründe, Wahrnehmungsfilter und all dem. Und das bedeutet im Kern, die Welt da draußen, so wie du sie siehst und wie sie wahrgenommen wird von dir, ist nicht die Realität. Und das ist hochspannend. Ich habe das hier im Podcast, glaube ich, auch schon 10-12 Mal erzählt. Wenn Eltern zu dir zum Beispiel in ein Konfliktgespräch kommen, dann hilft es ja unfassbar doll, ein bisschen Klarheit darüber zu haben, dass die Eltern ihre eigene Sicht auf die Dinge haben und die eine ganz andere Realität als du wahrnehmen. So. Und wenn man das ein bisschen auseinanderdröselt und sich Mühe geben möchte, im Konfliktgespräch erstmal die Realität des anderen anzuerkennen und verstehen zu wollen, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr einen Konflikt beilegen könnt. Warum sind Wirklichkeitskonstruktionen aber gerade in Konflikten so unfassbar hinderlich? Das bedeutet nämlich, wir interpretieren Verhalten schnell, unbewusst. Wir ergänzen fehlende Informationen durch Annahmen, sowas wie, aha, das Kind hat schon dreimal irgendwas gehauen und jetzt kommt jemand und beschwert sich über irgendein Kind, was gerade gehauen hat, dann fällt mir ja sofort dieses eine Kind ein, was hier immer alle haut. So, also wir interpretieren schnell, unbewusst, wir ergänzen fehlende Informationen, weil wir wissen nicht, wer es war, durch unsere Annahmen. Wir reagieren nicht, und das ist wichtig, wir reagieren nicht auf die Realität, sondern auf unsere Vision davon und auf unsere Version davon. Vielleicht hilft dir jetzt zu verstehen, warum das Thema Wirklichkeitskonstruktion für mich als Krisen- und Konfliktpädagoge ganz schön wichtig ist. Und zwar mache ich das mal mit einem Beispiel, wo ich quasi so richtig daneben gehauen habe. Die meisten wissen es von euch, 15 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie, da hast du irgendwann mal eine grobe Vorstellung von all den psychischen Störungsbildern, die es da draußen gibt. Du erkennst unfassbar schnell Muster. Wir haben damals Patientinnen und Patienten aufgenommen, die mit bestimmten, ich nenne es mal, Ankündigungen gekommen sind, so wie wild, aber manchmal rückzüglich, irgendwie manchmal überfordert in der Schule, Augenkontakt ist irgendwie schwierig. So, und wenn du das nur hörst und 15 Jahre in einem Bereich gearbeitet hast, wo du in den meisten Fällen recht hast mit der Vermutung, oh, das klingt ein bisschen nach Autismus-Spektrum, lass uns da mal gucken, dann war ich selber immer ganz schnell unterwegs und habe so innerlich schon kleine Diagnosen verteilt, nur auf Basis meiner Erfahrung, meiner Interpretation von Darstellungen über Patientinnen und Patienten, die dann zukünftig kommen werden, und habe dementsprechend auch mit diesen Menschen gearbeitet. Und ich muss euch sagen, ich bin nicht einmal, sondern mehrfach richtig auf die Schnauze mit dieser Haltung gefallen. Denn am Ende des Tages war ich manchmal gar nicht für Kinder und Jugendliche gut, weil ich immer gedacht habe, die brauchen was ganz, ganz anderes. Und habe die Wirklichkeit überhaupt nicht anerkannt. Denn alles das, was nach Autismus-Spektrum klingt, könnte ja auch, so jetzt bin ich sehr vorsichtig, ne, aber im Groben, könnte das ja auch alles zum Beispiel auf ein Trauma hindeuten oder einen Missbrauch. Alles das ist denkbar und gleichzeitig war ich dann so benagelt und so engstirnig, dass ich manchmal einfach meine Annahmen zur Wirklichkeit erklärt habe und einfach falsche Rückschlüsse auf meine Handlung und meine Arbeitsweise gezogen habe. Und deswegen möchte ich das Thema heute einmal ganz kurz mit dir ankratzen, damit dir das nicht passiert oder damit es dir zumindest leichter fällt. Und ich dachte mal, ich bringe mal so 2-3 Beispiele mit und also Beispiele, wo wir als Pädagoginnen und Pädagogen manchmal daneben hauen. Und dann auch nochmal so 3-4 Ideen, wie du mit dem Thema Wirklichkeitskonstruktion so umgehen kannst, dass es für dich zukünftig kein großes Thema mehr wird. So, und ich fange mal mit ein paar Beispielen an, wie wir als Pädagoginnen und Pädagogen manchmal beim Thema Wirklichkeitskonstruktion aber so richtig schön daneben schießen. Ich habe ein paar eingangs schon erwähnt, aber ich gehe jetzt nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Also, Punkt 1 geht um Zuschreibung statt Beobachtung. Du kommst als Lehrkraft in den Unterricht und siehst, wie ein Schüler nicht mitschreibt. Das Erste, was dir in den Kopf kommt, ist, ah, unmotiviert. Ja, toll, wieder Arbeitsauftrag nicht verstanden. Das, was aber auch sein kann, ist, Naja, überprüf dich mal ganz kurz selber. Du siehst jemanden, der nicht mitschreibt, obwohl du gerade einen Arbeitsauftrag gegeben hast. Was könnte es noch sein, wenn es nicht unkonzentriert sein kann oder sollte? Im Grunde könnte der Schüler ja auch einfach nur Schmerzen in der Hand haben. Konzentrationsschwierigkeiten, es könnte Verständnisfragen geben. All das wäre ja genauso denkbar wie unmotiviert sein. Das Problem ist aber, dass wir viel zu schnell auf das reagieren, was wir sehen, was wir interpretieren, möglicherweise mit Strenge und Vorwürfen reagieren und damit eine Situation unnötig scharf machen. Also es gehört ja da gar nicht rein. Auch das zweite Beispiel habe ich eingangs erwähnt. Du hetzt dich ab, kommst in die Klasse rein, bist Punkt da und jemand sagt zu dir, oh Mensch, da haben sie aber lange gebraucht heute. Du könntest daraus konstruieren, ich werde hier kritisiert, ich werde überhaupt nicht wertgeschätzt, niemand sieht hier, dass ich mich gerade abgehetzt habe wie ein Idiot, nur um für euch pünktlich hier zu stehen. Das Problem an der ganzen Kiste ist, dass diese emotionale Überlastung in diesem Moment, hervorgerufen durch den zeitlichen Stress, die Bedeutungszuweisung ja färbt. Da sagt jemand, da haben sie aber lange gebraucht und du machst daraus, ich werde gerade kritisiert und nicht wertgeschätzt. Das heißt, deine Reaktion könnte überzogen und verletzend ausfallen, obwohl ja einfach nur jemand gesagt hat, da haben sie aber lange gebraucht. Und es könnte ja auch einfach nur bedeuten, da haben sie aber lange gebraucht, schön, dass sie jetzt da sind. Merkst du was? Das ist Wirklichkeitskonstruktion. Ich mache mal ein etwas krasseres und deutlicheres Beispiel. Es gibt ja zum Beispiel auch kulturelle Prägungen und Erwartungen, die wir missinterpretieren. Und es geht gar nicht um die große Baustelle Alltagsrassismus, sondern dass wir alle auf Basis unserer Erfahrungen und Prägungen und all dem, was wir bisher in unserem Leben erfahren haben, einfach mit Menschen manchmal umgehen. Also wenn ich jetzt von Alltagsrassismus rede, ist es mir noch zu groß, aber ich glaube, ihr versteht, dass ich noch eine Stufe drunter bin. So, ich hoffe, ihr könnt das richtig einordnen. Das Beispiel ist, du streitest dich gerade mit einem Jungen, mit einem Mädchen, du bist in einem Konfliktgespräch und in diesem Konfliktgespräch dreht sich Kind XY einfach von dir weg. Du könntest ja jetzt interpretieren mit deiner Prägung, die du erfahren hast, hey, das gehört sich nicht, guck mich jetzt hier an, das ist ja total respektlos von dir, wenn du jetzt einfach wegguckst. Die Herausforderung besteht ja jetzt, die eigene Wirklichkeit zu überprüfen. Das heißt, du empfindest das ja gerade nur als respektlos, weil du aufgewachsen bist mit der Wirklichkeitskonstruktion, dass man sich in Streitgesprächen anguckt. In anderen Kulturen zum Beispiel gilt es ja als unhöflich, unangenehm und schadhaft, in Konfliktgesprächen Blickkontakt aufrechtzuerhalten. Und wir können ja auch mal ganz weggehen von diesem kulturellen Ding. Es gibt ja auch einfach Menschen, die diese Situation, diese emotional belastende Stimmung nicht gut aushalten können. Es gibt ja Menschen, die fühlen sich in Konfliktgesprächen beschämt, weil sie vielleicht zu Recht beschuldigt werden. Oder sie fühlen sich beschämt, weil sie zu Unrecht beschuldigt werden. Und dann drehen sie sich weg. Also du interpretierst Respektlosigkeit. Es geht aber um Scham. Auch hier könnten wir ein bisschen größer denken und vielleicht überlegen, hey, hat das was von Neurodivergenz? Also kann das jemand gerade nicht gut aushalten, dass es diese emotionale Situation gibt? Auch hier kann man nochmal groß denken und Richtung Autismus-Spektrum denken, wo es den Menschen in vielen Abstufungen auch wirklich schwerfällt, Blickkontakt zu halten, gerade dann, wenn es vis-à-vis ist. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also geht bitte nicht immer von deiner ersten Annahme aus und halte deine erste Annahme nicht immer für die Realität, sondern überprüfe, was könnte es eigentlich noch sein? So, dann an der Stelle hier noch ein kleiner Hinweis, weil mir wichtig ist, dass ich nicht missverstanden werde. Ich habe in dieser Podcast-Folge jetzt schon 3-4 Mal das Beispiel Autismus genannt. Und das, was nicht passieren soll, ist, dass unter dieser Podcast-Folge Leute kommentieren und schreiben, der Raphael sagt, es muss auch immer Autismus mitgedacht werden und sowas. Oder wenn es irgendwie schwierig wird, dann muss man auch an Autismus denken. Das liegt mir absolut fern. Da möchte ich hier nochmal ganz klar darauf hinweisen. Was ich mit diesen Beispielen jetzt aufzeigen möchte, ist, dass wir als Pädagoginnen und Pädagogen wirklich permanent in der Verantwortung sind, alle Alternativen im Blick zu behalten und nicht von unserer ersten Annahme auszugehen. Aber ich denke, jetzt mit dieser kleinen Erklärung sind wir da alle mit pari, oder? Komm, und ich mache noch ein letztes Beispiel. Du hast in deiner Gruppe in deiner Klasse oder wo auch immer du arbeitest, irgendwie ein Kind, was regelmäßig durch Lautsein auffällt. So, jetzt drehst du dich zur Tafel oder machst irgendetwas anderes und auf einmal wird's knalleunruhig, irgendwas geht an die Decke und du weißt sofort, welches Kind du als erstes angucken musst. Ja, so, und das ist eine Situation, von der ich mich selber nicht frei machen kann. Auch ich bin da geprägt. Wenn ich mit einem Kind 150 Kämpfe wegen Lautstärke gefochten habe und dann ist es laut, dann ist es dieses Kind, was ich als erstes angucke. Das bedeutet aber, ich als gute Pädagogin, als guter Pädagoge, ich bin dann in der Verantwortung, die Handbremse zu ziehen und meine Wirklichkeit und meine Realität mit dem Ist-Zustand gegenzuchecken. Das heißt, das Schlechteste, was ich jetzt tun kann, ist wilde Vorwürfe in den Raum in Richtung dieses Kindes feuern, obwohl ich nicht weiß, ob er oder sie es wirklich getan hat. Und ich möchte damit einmal überleiten zu ein paar Ideen, ein paar Strategien. Was kannst du konkret tun, damit Wirklichkeitskonstruktionen für dich hilfreich sein können und nicht schadhaft und negativ in Konfliktmomenten? Und ich habe mich ein bisschen darauf fokussiert mit diesen Tipps und Tricks, was mir gut hilft. Das heißt lange noch nicht, dass es dir helfen muss, aber vielleicht hörst du ja gerade zum ersten Mal von dem Thema Wirklichkeitskonstruktion und bist über hilfreiche Strategien, von denen ich zumindest sagen kann, dass sie bei mir gut helfen, sehr, sehr dankbar. Und wie immer auch in dieser Podcast-Folge, mach bitte was Eigenes draus, damit sich's für dich am Ende auch authentisch anfühlt. Das ist immer die Herausforderung bei allem, was ich an Tipps mitgebe. Strategie Nummer 1, die Raphael Kirsch unfassbar gut hilft, ist von Interpretation zu Beobachtungsmodus wechseln. Das bedeutet, ich beschreibe mir entweder innerlich oder laut nur das, was ich gesehen oder gehört habe. Das muss eine rationale Beschreibung dessen sein, was ich sehe und was ich höre. Und ableitend daraus stelle ich mir immer eine Frage, bevor ich eine Vermutung äußere. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich sehe eine Schülerin oder einen Schüler, die keine Lust hat. So. Oder unmotiviert ist. Anstatt ich jetzt sage, du hast keine Lust, wäre nach dem Vorgehen und der Methode von der Interpretation zur Beobachtungsmodus wechseln, ich sehe, dass du gerade nicht mitschreibst, ich frage mich, was dahinter steckt. Merkt ihr den Unterschied? Das heißt, ich komme von meiner eigenen Realitätskonstruktion hin zu einer wertfreien Beobachtung, bei der ich mir anschließend die Frage stelle, was kann das sein? Was bedeutet das gerade? Und wenn ich das tue, dann öffne ich ja für mich selber den Raum, dass mehrere Möglichkeiten reell sein können. Also von Interpretation in den Beobachtungsmodus wechseln. Das ist Strategie Nummer 1. Strategie Nummer 2, wie gesagt, hilft auch nur mir, es sei denn, du möchtest es für dich ein bisschen adaptieren, ist Neugier statt Gewissenheit. Neugier statt Gewissenheit. Und in der Methode geht es darum, dass du eine Situation mit offenen Fragen ansprechen kannst. Zum Beispiel, sag mal, wie nimmst du das denn gerade wahr? Oder was war der Grund für dich? Oder hilft es dir, wenn? Ich liebe diese drei Fragen. Ergänzend kannst du noch die Lieblingsfrage von mir stellen. Was brauchst du denn gerade? Das Tolle an der Strategie Neugier statt Gewissenheit ist, dass du durch das Fragen dein Gegenüber ernst nimmst, du Missverständnisse aufklärst, Spannungen reduzierst und wieder deinen eigenen Horizont öffnest und auch andere Wirklichkeiten in Aussicht stellen kannst. Also nur durchs Fragen gibst du ja anderen Menschen auch die Chance, andere Wirklichkeiten anzuerkennen. Strategie Nummer 3. Metakommunikation. Metakommunikation, Metakommunikation. Es geht darum, dass wir über Kommunikation kommunizieren. Das klingt ein bisschen langweilig. Ehrlich gesagt, ist es das nicht. Denn Metakommunikation ist richtig tricky, richtig gut, ist aber ein bisschen anstrengend. Es geht also darum, dass du über das, was gerade gesagt wurde oder das, was du gerade interpretierst, kommunizierst. Und das geht folgendermaßen. Ich merke, wir verstehen es gerade unterschiedlich. Können wir kurz klären, wie jeder von uns zur Situation steht? Also, das ist hart, ne? Aber es funktioniert wirklich gut. Sag mal, wenn du das Gefühl hast, hier steuern wir gerade auf einen Konflikt zu. Kannst du wunderbar im Elterngespräch machen, ne? Zu Hause macht er das nicht. Aha, verstehe ich. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube Ihnen das. Ich merke gerade, dass wir da an unterschiedlichen Strängen ziehen. Können wir kurz klären, wie Sie zu Ihrer Situation stehen und ich schilder dann mal meine Sicht? Und dann gucken wir mal, ob wir zusammenkommen. Also über Kommunikation reden bedeutet Metakommunikation. So, und dann als letzte Strategie, vielleicht für diese etwas kürzere Podcast-Folge, da geht es auch immer so ein bisschen um das innere Stoppsignal. Also ein inneres Stoppsignal sich selber zu setzen in den Momenten, wo man so hoch fährt, ist schwer, musst du üben, funktioniert nicht ohne Üben, aber wenn du das kannst, dann bist du in der Lage, irgendwann eine Gedankenpause einzulegen. Das heißt, du nimmst was wahr, du hast einen Impuls, du willst etwas sagen und machst dann, okay, stopp. Was ist wirklich passiert? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Was ist gerade wirklich passiert? Und dann kannst du das ja wunderbar auch mit dem, was aus Punkt 1 quasi genannt wurde, von Interpretieren zu Beobachtung wechseln. Dann beschreibst du wieder einfach das, was gerade passiert ist, auf einer ganz, ganz sachlichen Ebene. Also Frage Nummer 1, was ist gerade wirklich passiert? Frage Nummer 2, wie interpretiere ich das eigentlich gerade? Und was interpretiere ich dazu? Und die letzte Frage, welche Alternativdeutungen sind denkbar? Also inneres Stoppsignal, wirklich, wirklich ein Knaller. So. Und weil es so schön ist, weißt du, komm, ich geb euch noch einen Bonustipp. Ich gebe euch noch einen Bonustipp, damit wir auch die 20 Minuten voll machen können. Was auch immer richtig gut funktioniert, ist Hypothesen bilden statt Festlegungen formulieren. Ziel dabei ist es, dass du offen für andere Wirklichkeiten bist und das auch genauso kommunizierst. Heißt zum Beispiel, dass du dir Formulierungen angewöhnst wie, ich könnte mir vorstellen, dass, oder eine Möglichkeit wäre, dass, Punkt, 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 stimmt das auch für dich, Fragezeichen. Oder ich frage mich, ob. Also Ziel ist es, dass du offen kommunizierst, Wirklichkeiten anbietest und du verhinderst damit durch diese kleinen Fragen Eskalation durch vermeintliche Wahrheiten. Also hier nochmal meine kleinen Leitsätze, wenn es darum geht, Hypothesen statt Festlegungen zu formulieren. Erstens, ich könnte mir vorstellen, dass. Zweitens, eine Möglichkeit wäre, dass, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann die Anschlussfrage, stimmt das auch für dich? Nimmst du das auch so wahr? Oder siehst du das anders? Und die dritte Frage ist, ich frage mich, ob, Punkt, 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 das für dich auch schmerzhaft war, dass für dich auch hier gerade Ärger im Raum liegt, dass hier gerade aneinander vorbeigeredet wird oder so. Nur durch dieses Fragen und das Bilden von Hypothesen verhinderst du Eskalation. So, wenn das alles für dich spannend ist und du einfach noch ein bisschen mehr lernen möchtest und das vielleicht auch praxisnah üben möchtest, dann kann ich dir ein Tagesseminar von uns ans Herz legen oder so ein kleines Vortragsformat. Geh mal auf einfachkrisenfest.com, guck dir mal alles an, was wir so anbieten. Es gibt ganz, ganz viele tolle öffentliche Veranstaltungen, die wir anbieten. Da kannst du dir quasi einfach wie bei einem Konzert ein Seminarticket holen und dann kommst du zu uns und hast einen coolen Tag, an dem du ganz viel lernst. Und für die richtigen Pros unter euch gibt es ja immer noch die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik und hier kannst du wirklich ganz, ganz viel lernen. Vor allem die Dinge, die dir deinen pädagogischen Alltag die nächsten Jahre auf jeden Fall leichter machen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, diese Ausbildung passt erstens, weil sie online ist, in wirklich jeden Terminkalender. Du brauchst keine festen Daten in deinen Terminkalender zu hacken, sondern du machst diese Ausbildung so, wie es für dich und in deinem Alltag, in deiner Situation richtig ist. Und diese Ausbildung verschafft dir mehr Zeit, als sie kostet. Das ist das Feedback der fast 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese Ausbildung bringt dir mehr Zeit, als sie kostet. Also guck's dir sehr gerne an, einfachkrisenfest.com/Ausbildung. Und wie immer auch nach dieser Folge adaptieren, üben, umsetzen. Und ich habe noch einen kleinen Wunsch. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt oder irgendeine andere Oder du möchtest mich in meiner Arbeit unterstützen und bist vielleicht auch einen kleinen Schnuff dankbar, dass ich jetzt seit 4,5 Jahren hier am Podcast-Mikrofon Gas gebe, dann würde ich mich riesig darüber freuen. Wirklich, wirklich, wirklich von ganzem Herzen. Wenn du diesen Podcast vielleicht teilen möchtest, wenn du ihn mal in deiner Schule durch den Newsletter, durch den Kollegiumsverteiler jagst, wenn du auf Social Media einen kleinen Post machen möchtest und mich erwähnst, wenn du eine Folge reposten möchtest oder wenn du einfach nur einen Kommentar da lässt oder eine nette Bewertung, das wird mir wirklich helfen und ich bin dir jetzt schon mal im Voraus sehr, sehr dankbar und deswegen hier die letzten Worte. Lasst euch nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Danke.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.